Und dann sind wir, meine Frau und ich, und wir hatten dann auch schon zwei Kinder, nach Holland gezogen, weil ich noch ein Philosophiestudium absolvieren wollte. Das habe ich dann auch gemacht. Ich habe dann da promoviert und wurde dann auch Dozent an der VETA, an der STH in Philosophie, schon vor über 20 Jahren. Nach dem Studium in Holland wurde ich dann Pastor in der reformierten Kirche dort. Habe dort 16 Jahre als Pastor gedient. Und inzwischen bin ich pensioniert, vor 4 Jahren als Pastor pensioniert, vor 1 Monat jetzt als Dozent, als Professor in Basel habe ich meine letzte Vorlesung gehalten. Also das mit dem Professor, es heißt jetzt eigentlich Professor Emeritus, ne? Ich lege sowieso nicht viel Wert auf Titel, also ich bin für die meisten Franco oder Gianfranco. Ja, wenn noch jemand etwas mehr darüber wissen will, kann er mich ja fragen. In Holland, während meiner Pfarrerzeit, habe ich ja viele Gottesdienste geleitet. In der Gemeinde, in der ich war, hatten wir 2-mal am Sonntag Gottesdienst, morgens und abends. Es war also noch eine ganz strenge Gemeinde. Und in dem reformierten Gottesdienst, in der reformierten Liturgie, ist ein Moment eigentlich der Höhepunkt des Gottesdienstes. Das ist der Schluss, wenn der Segen ausgesprochen wird. Ich erinnere mich ganz am Anfang meiner Pfarrzeit, als ich beim Hausbesuch eine alte Dame besuchte und im Laufe des Gespräches, sie war schon Ende 70, musste schon so 7.000, 8.000 Gottesdienste besucht haben in ihrem Leben, sagte sie mir, wissen Sie, eigentlich habe ich noch nie eine Predigt verstanden im Gottesdienst. Ja, warum kommen Sie dann in die Kirche? Da sagt sie, ja, aus 2 Gründen. Ich singe gern die Lieder, vor allem die Psalmen, und ich möchte den Segen empfangen. Ganz wichtig. Das habe ich dann auch von einem Blinden gehört, von einem Tauben, der auch jedes Mal in die Kirche kam. Und nur um sich den Segen zu holen. Jemand anders erzählt mir aus seiner Kindheit, er erinnert sich, dass er niemals das Haus verlassen hat, ohne dass seine Mutter ihn an der Haustür gesegnet hat. Also Segen ist etwas ganz Wichtiges, spielt auch in der Bibel eine ganz große Rolle. Und darum will ich heute Morgen auch etwas über den Segen sagen. Wir haben eben schon diesen etwas längeren Bibeltext gelesen. Ich weiß nicht, ob der Ihnen noch so vor Augen steht. Ich möchte dazu den Vers lesen, der über diesen Text aus 1. Mose steht, nämlich aus Hebräer 11, Vers 21. Da steht, durch den Glauben segnete Jakob Israel aus 1. Mose 48, das ist der Jakob. Israel und Jakob sind eine und dieselbe Person. Durch den Glauben segnete Jakob, als er starb, die beiden Söhne Josef und neigte sich anbetend über die Spitze seines Stabes. Wir haben uns sicherlich öfter mal die Frage gestellt, wie kann man jemandem den Glauben nahe bringen? Das ist ja oft nicht ganz so einfach. Wie kann man jemanden interessieren für den christlichen Glauben? Und auch, wie können wir einander stärken und einander ermutigen im christlichen Glauben? Das kann man natürlich auf ganz unterschiedliche Art und Weise tun. Aber ein Mittel besteht darin, dass uns Beispiele und Vorbilder des Glaubens vor Augen gestellt werden. Und so erinnern wir uns daran, was Gott in unserem eigenen Leben getan hat, wie Gott im Leben anderer wirkt. Die Erfahrung, die wir im Glauben machen, eigene oder fremde Erfahrung, die veranschaulicht etwas ganz Wesentliches des Glaubens, nämlich die praktische Seite des Glaubens. Es zeigt, wie der Glaube im Leben eines Menschen nun ganz konkret Gestalt gewinnt. Und das ist, denke ich, ganz wichtig. Ich erinnere mich an Gespräche früher, die ich mit Jugendlichen hatte. Und ich habe dann gefragt, was sie zu Hause denn so mitbekommen haben vom Glauben. Und manche sagten, ich bin wohl getauft als Kind, aber ich habe nie gesehen, welche Rolle der Glaube im Leben meiner Eltern gespielt hat. Die haben nie mit mir darüber gesprochen. Also da fehlte das Beispiel. Das konkrete Beispiel, das spricht uns nämlich stark an. Und nicht nur, weil es persönlich gefärbt ist, weil es zu Herzen geht, sondern weil es auch Orientierung gibt, praktische Orientierung für unser Glaubensleben. Und nicht umsonst weist der Apostel Paulus hin auf diese hilfreiche Funktion, wenn er zum Beispiel an die Christen in Kolosse schreibt: Lasst das Wort Christi reichlich zwischen euch hin und her gehen. Tauscht eure Erfahrungen mit Christus untereinander aus. Kolosser 3, Vers 16. Die Bibel ist zu einem großen Teil ein Buch, das uns unzählige Beispiele und Vorbilder des Glaubens erzählt. Und darum ist die Bibel auch so ein dickes Buch geworden. Ein Glaubensbekenntnis oder sogenannte Mission Statements, die kann man in ein dünnes Heft fassen, die kann man auf einer Internetseite unterbringen. Aber wenn der Glaube anschaulich werden soll, dann braucht es konkrete Beispiele. Denn Beispiele sind wie Appetithäppchen, wie ein Aperitif. Ein Aperitif, der Appetit macht auf mehr. Dann denken wir, da will ich mehr drüber erfahren. Das würde ich auch gern mal probieren. So möchte ich auch mal werden. Das ist die Reaktion, die gute Vorbilder hervorrufen. Und das wusste auch der Schreiber des Hebräerbriefes im Neuen Testament. Denn er hat ein ganzes langes Kapitel lang nur Vorbilder des Glaubens aufgezählt. Das ist Kapitel 11. Und immer wieder kehren dort zwei kleine Wörtchen zurück. Im Griechischen ist es sogar nur ein Wörtchen. Aus Glauben. So wiederholt sich das ein ganzes Kapitel lang. Und so fängt er an bei Abel und dessen Opfer, geht weiter über Henoch, Noach, Abraham, Sarah, Isaac, Jakob, Josef, Moses, Josua, Rahab und so weiter, bis ihm auf einmal bewusst wird, ich habe ja gar keine Zeit, gar keinen Platz, um alle aufzuzählen. Gideon, Barak, Simson, Jephtha, David, Samuel und so viele andere Männer und Frauen. Indem der Hebräerbriefschreiber den Christen, die damals von Zweifeln angefochten und von Verfolgung bedroht waren, diese Vorbilder des Glaubens vor Augen führt, ermutigt er sie dadurch zum Durchhalten. Schreibt, werft eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Das steht in Kapitel 10. Und dann kommt Kapitel 11, die lange Reihe der Männer und Frauen des Glaubens. Und im Grunde wird ja in diesem Kapitel ja nur ein Anfang gemacht. Dieses Kapitel ist ja gar nicht abgeschlossen. Es ist ein Kapitel, das im Himmel immer weiter fortgeschrieben wird. Es wird immer wieder neu ergänzt. Und in diesem Kapitel stehen inmittels Hunderte, Tausend, Millionen von Namen. Irgendwie könnte auch jeder von uns sein eigenes Kapitel 11 schreiben. Es wäre interessant zu sehen, was wir dann an Beispielen und an Vorbildern anführen würden. In Kapitel 11 begegnen uns viele bekannte Namen, unter anderem auch der Name des Erzvaters Jakob. Und von diesem Jakob wissen wir, dass er nicht nur ein langes Leben gehabt hat, sondern auch ein spannendes und ein sehr dramatisches Leben gehabt hat. Das fing an mit dem Konkurrenzkampf mit seinem Bruder Esau über seine Flucht zu seinem Onkel Laban, seine Heirat mit Lea und Rachel, seine Rückkehr, das Drama dann mit Josef und dessen Brüdern und schließlich, da war er schon alt, seine Emigration nach Ägypten, wo sein Sohn Josef inzwischen ja zum zweiten Mann nach Pharao aufgestiegen war. Und wenn man diese Geschichten liest, dann denkt man, was für ein abenteuerliches Leben. Was hat dieser Mann alles mitgemacht in seinem Leben? Und darum darf man jetzt gespannt sein, welches Ereignis aus diesem reichen Leben im Hebräerbrief ausgewählt wird. Denn nur eine einzige Begebenheit wird wiedergegeben und die als Vorbild des Glaubens hingestellt. Denken wir, ist es vielleicht die Zeit bei Laban, für den er 20 Jahre sich abgerackert hat? Oder noch besser, jener spektakuläre Ringkampf mit dem Engel dort am Jabbok, wo es dann heißt, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, Gottesstreiter, denn du hast mit Gott und mit Menschen gestritten und hast obsiegt. 1. Mose 32. Das lege doch auf der Hand, das jetzt zu nehmen als Vorbild des Glaubens. Aber es wird etwas anderes ausgewählt. Es steht in Hebräer 11, Vers 21, aus Glauben segnete Jakob bei seinem Sterben jeden der Söhne Josefs und betete an über der Spitze seines Stabes. Das scheint zunächst mal eine Enttäuschung zu sein. Was? So etwas Banales wird hier gewählt? Ist hierfür wirklich so viel Glauben nötig? Glauben, um die eigenen Enkelkinder zu segnen? Das sollte doch für einen Großvater eigentlich selbstverständlich sein, dass er seine Enkelkinder segnet. Ja, es sollte seine Pflicht sein, das zu tun. Das kann doch jeder, sollte man denken. Aber gerade diese Begebenheit wählt der Hebräerbriefschreiber aus und sagt, schau mal, was der Jakob für einen Glauben hat. Und darum müssen wir diese Geschichte auch etwas näher betrachten. Und wir haben die Geschichte im 1. Mose 48 gelesen. Und dort fällt auf, dass Jakob seine Arme kreuzt beim Segnen. Seine Arme kreuzt über seine Enkelkinder Manasse und Ephraim. Josef, der Vater, der steht daneben, der greift ein, der will dies korrigieren. Weil Jakob hat seine rechte Hand auf Ephraim gelegt, während doch Manasse der Erstgeborene ist. Und die rechte Hand gehört nun mal auf den Erstgeborenen. Aber Jakob lässt sich nicht beirren und hält seine Arme gekreuzt. Und dies ist offenbar bedeutsam im Hinblick auf Ephraim und Manasse, diese beiden Kinder. Es geht hier offensichtlich darum, unser Augenmerk auf den Unterschied zwischen Ephraim und Manasse zu lenken. Und dieser Vorgang wird in 1. Mose 48 ganz besonders hervorgehoben. Und das ist auch das, was hängen bleibt, wenn wir uns diese Geschichte erinnern. Aber in Hebräer 11 spielt dieser Aspekt des Geschehens überhaupt keine Rolle. Dem wird überhaupt keine Aufmerksamkeit geschenkt. Die beiden Enkelsöhne stehen hier unterschiedslos nebeneinander. In Hebräer 11 geht es offenbar nicht darum, Ephraim und Manasse voneinander zu unterscheiden. Es geht um eine andere Unterscheidung. Nämlich diese. Auf der einen Seite haben wir diese beiden Enkelkinder, Ephraim und Manasse. Und auf der anderen Seite haben wir ihren alten Großvater. Das ist die Unterscheidung. Doch fragen wir uns, warum wird gerade diese Unterscheidung jetzt gewählt? Wodurch unterscheiden sich denn Ephraim und Manasse von ihrem Großvater? Wenn wir uns die Geschichte von Josef einmal in Erinnerung rufen, der ja als Unterkönig gut integriert war in das politische, gesellschaftliche System Ägyptens, und dann die Frage stellen, wie sind seine beiden Söhne wohl aufgewachsen dort am Hof des Pharao? Dann wird nämlich ganz schnell deutlich, dass sie die ägyptische Kultur weitgehend in sich aufgenommen hatten. Es waren im Grunde zwei ägyptische Jungen, die da vor Jakob waren. In Ägypten waren sie geboren. Ägypten, das war ihr Heimatland. Da waren sie zu Hause. Und ihre Mutter Asnat war ja die Tochter eines der höchsten ägyptischen Priester am Hofe des Pharao. Wir wissen nicht, was eigentlich nahe liegt, ob sie ihre Kinder aufgezogen hat, ob sie für die Erziehung gesorgt hat. Aber man darf wohl annehmen, dass Ephraim und Manasse mit der Religion und der Weltanschauung der Ägypter durch und durch vertraut waren. Die ganze Verwandtschaft mütterlicherseits war ägyptisch. Wenn man diese beiden Jungen, Ephraim und Manasse, gesehen hatte, wäre man wahrscheinlich geneigt gewesen zu sagen, ägyptischer geht es kaum noch. Großvater Jakob dagegen war ein Fremdling in Ägypten. Und so bezeichnete er sich selbst einmal, als er vor Josef, von Josef dem Pharao vorgestellt wurde und mit ihm ein Gespräch geführt hat. Er war ein Fremdling. Er gehörte nicht hierher. Darum wollte er ja auf keinen Fall in Ägypten begraben werden. Josef, sein Sohn, musste ihm schwören, ihn dereinst in Kanaan zu begraben, bei Abraham und Sarah, bei Isaac und Rebekka. Und Josef und seine Brüder haben diesen Wunsch ja auch später entsprochen. Ich bin nicht von hier, sagt Jakob. Aber die beiden Jungen, Ephraim und Manasse, die schienen sehr wohl zu Ägypten zu gehören. In den Augen ihres Großvaters müssen die zwei Enkelsöhne ihm ganz und gar, ich sage mal modernen Ausdruck, säkularisiert vorgekommen sein, ganz und gar verweltlicht. Vielleicht hat er sich nicht einmal mit ihnen unterhalten können. Möglicherweise sprach er ihre Sprache nicht. Was muss Großvater Jakob gedacht haben, als er seine ihm irgendwie fremden Enkelkinder so betrachtete? Und der Abschnitt, den wir gelesen haben, fängt ja mit diesen Worten an, wo Jakob fragt, wer sind diese? Und Josef antwortet, es sind meine Söhne, die Gott mir hier gegeben hat. So mag Jakob gedacht haben, meine Enkelkinder, wie fremd sind sie mir eigentlich? Wäre es verwunderlich, wenn sich tiefe Sorgenfalten in seine Stirn gegraben hätten? Oh, 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 was soll bloß aus denen einmal werden? Ob sie wohl den wahren Glauben kennen? Ob sie wohl den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs kennen? Muss ich sie nicht als hoffnungslose Fälle betrachten? Es ist wirklich schade, dass diese zwei aufgeweckten und begabten Jungen für den Glauben höchstwahrscheinlich verloren sind. Na, wenn Zynismus irgendwo angebracht gewesen wäre, dann doch hier in diesem Moment. Und ich habe selbst so manche Opa, Oma, Onkel oder Tante getroffen, die sich derlei Sorgen um ihren Nachwuchs machten. Und nicht selten hat ja die Welt der Jungen heute etwas Fremdes und Befremdliches für die Generation der Großeltern. Meine Schwiegermutter zum Beispiel hat drei Enkelkinder in Kanada, mit denen sie sich nicht unterhalten kann. Sie spricht kein Englisch, die sprechen kein Deutsch. Sie kann kaum die Namen ihrer Enkelkinder aussprechen. In der Tat besteht eine Kluft zwischen der Welt, in der wir Älteren aufgewachsen sind, und der Lebenswelt unserer Enkelkinder. So manch einer der Älteren denkt, die Jugendlichen von heute, die erreichen wir nicht mehr. Verlorene Generation. Gibt ja jetzt ein Buch, die letzte christliche Generation, wenn auch mit Fragezeichen dahinter. Die leben in einer anderen Welt, denkt man. Eine Welt, zu der ich nicht gehöre. Die kennen den wahren Glauben nicht mehr. Bis auf wenige Ausnahmen natürlich. Und es ist menschlich, so zu denken. Das kann man auch nachvollziehen. Und wenn wir nun in diesem Lichte noch einmal die Worte aus Hebräer 11 betrachten, dann begreifen wir besser, warum die Schrift sagt, aus Glauben segnete Jakob bei seinem Sterben jeden der Söhne Josefs. Aus Glauben. In der Tat sagen wir, was für ein Glaube hat dieser Jakob. Aber von welcher Art war dieser Glaube eigentlich? Handelt es sich um eine Art Gutgläubigkeit? Der kann man ja öfter bei Menschen begegnen. Da heißt es, ach, machen Sie sich mal keine Sorgen. Das kommt schon wieder. Das renkt sich mit der Zeit von selbst wieder ein. Das ist Gutgläubigkeit, aber das ist kein Glauben. Und darum müssen wir auch den ganzen Vers lesen aus Hebräer 11, wo es heißt, aus Glauben segnete Jakob bei seinem Sterben jeden der Söhne Josefs und betete an über der Spitze seines Stabes. Da steht, dass Jakob bei dieser Gelegenheit angebetet hat. Und über der Spitze seines Stabes bedeutet, dass er sich auf seinen Stab gestützt hat. Was wiederum natürlich ein Ausdruck dafür ist, dass er sich seinem Lebensende näherte. Und am Ende seines Lebens segnete er seine Kinder und seine Enkelkinder. Aber da ist wieder dieser merkwürdige Ausdruck über der Spitze seines Stabes oder gestützt auf die Spitze seines Stabes. Es ist ein ungewohntes Bild, aber eigentlich ein sehr treffendes Bild. Es will sagen, Jakob hat den Punkt erreicht, von wo er aus sein ganzes Leben überblicken kann. So wie man nach einer langen Bergwanderung den Gipfel erreicht und sich auf seinen Wanderstock stützt und zurückschaut auf den Weg, den man gegangen ist. Gestützt auf die Spitze seines Stabes will sagen, Jakob überblickt sein langes, gelebtes Leben und fasst es in ein Wort, in eine Geste, in eine Handlung. Und diese Zusammenfassung seines Lebens, die Quintessenz, das Wesentlichste seines Lebens, das legt er in seinen Segen. Und mit diesem Segen gibt er das Wichtigste seines Lebens weiter an seine Nachkommen. Mit dem Segen reicht Jakob sein Leben mit Gott an seine Enkelkinder weiter. Sein Leben mit Gott, das bedeutet, dass Gottes Wort, Gottes Verheißung in Jakobs Leben ganz konkrete Gestalt angenommen hat. Er hat die Treue Gottes und die Hilfe Gottes in den unterschiedlichsten Situationen erfahren. Er hat erfahren, wie Gott ihm in ausweglosen Momenten einen neuen Anfang geschenkt hat. Er hat erlebt, wie Gott ihn getröstet hat, wenn er verzweifelt am Boden war. Er hat erlebt, wie Gott ihn wieder auf die Füße gestellt hat, wenn ihn der Mut verlassen hat und die Feigheit auch ihn erfasst hatte. Er hat erfahren, wie Gott ihn geschützt hat, als die Gefahr übermächtig wurde. Gott hat ihn getragen in dunklen, in schweren Zeiten. Gott hat ihn nicht fallen lassen. Gott hat ihm immer wieder einen Weg gebahnt. Wenn Jakob an Gott dachte und Gott sagte, dann waren seine Gedanken randvoll gefüllt mit diesen Erfahrungen eines Lebens mit Gott. Wenn Jakob über Gott sprach, dann sprach er über jemanden, mit dem er vertraulich umging. Jemanden, den er gut kannte. Und diese Fülle von Erfahrungen, die verdichtet Jakob am Ende seines Lebens in einen Akt des Segnens und gibt damit gleichsam weiter an seine Enkel. Und genau diese Erfahrungen mit seinem Gott, die stehen Jakob vor Augen, als er seine Enkelkinder segnet. Seine Hände sind wohl auf die Köpfe der beiden Jungen gelegt. aber seine Augen sind auf Gott gerichtet. Und damit nun, damit segnet er sie. Und darin, sagt der Hebräerbriefschreiber, darin besteht sein Glaube. Er sah nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Oder besser gesagt, er sah auf den Unsichtbaren. Hätte er seine Augen auf diese beiden Jungen gerichtet, dann hätte er wahrscheinlich sagen müssen, nein, das hat keinen Sinn. Es lohnt sich nicht. Da wird nichts draus. Aber indem er sie gleichwohl segnet, spricht Jakob sein Vertrauen aus. Aber sein Vertrauen auf Gott, nicht sein Vertrauen auf diese Jungen. Jakob sieht eine Zukunft für seine Enkel, aber einzig und allein, weil er an den Gott der Zukunft glaubt. Diese Kinder sind darum keine hoffnungslosen Fälle, aber allein deshalb, weil der Gott der Hoffnung mit ihnen sein wird. Und darum sagt der Hebräerbrief zu Recht, schaut mal, welch ein Glaube dieser Jakob hat. Und wir wissen aus der Schrift, dass Jakobs Glaube nicht beschämt wurde. Wenn wir die Geschichte des Volkes Israels uns vor Augen führen, dann fällt ja auf, welche wichtige Rolle gerade diese beiden Stämme Ephraim und Manasse gespielt haben. Bis in die Zeit der Könige, bis in die Zeit Davids hinein, waren diese beiden Stämme sozusagen die Avantgarde der anderen. Die Vorhut des Volkes Gottes. Josua kam aus dem Stamm Ephraim, Gideon aus dem Stamm Manasse, um nur Beispiele zu nennen. Zu allen Zeiten machen sich nun Eltern und Großeltern Sorgen um die Zukunft ihrer Kinder und Enkelkinder. Auch in unserer Zeit. Wie wird sich das Leben unserer Kinder und Enkelkinder entwickeln? Werden sie im Glauben bleiben? Unsere Gesellschaft, unsere Kultur ist dem christlichen Glauben ja nicht gerade förderlich. Und wenn sich solche Sorgen einstellen, ist es gut, einen Augenblick innezuhalten und dann das eigene Leben zu überblicken, eben sich auf die Spitze des Stabes zu stützen, wie es hier heißt. Wie ist es denn bei mir gewesen? Habe ich es meiner eigenen Intelligenz, meiner eigenen Charakterstärke, meiner eigenen Frömmigkeit zu verdanken, dass ich im Glauben stehe? Oder ist es nicht auch in meinem Leben Gottes Gnade und Treue zu danken, dass ich immer noch seinen Namen bekennen kann? Und gab es nicht genug Gelegenheiten in meinem Leben, um eigene Wege zu gehen, ohne Gott, weg von Gott? Die gab es doch. Wenn ich darüber nachdenke, dann muss ich doch zugeben, ich habe es Gottes Gnade und Treue zu danken. Er hat mich gesucht, er hat mich gerufen, er hat mich getragen, er hat Geduld mit mir gehabt, er hat in mir gewirkt. Ohne ihn würde ich hier nicht stehen. Und wenn dieses Bewusstsein anfängt, mich zu durchdringen, dann kann ich eigentlich nur eines tun, anbeten. Ich bete Gott an und ich gebe ihm allein die Ehre. Und aus dieser Anbetung heraus erst kann ich segnen. Dann erst bin ich in der Lage zu segnen. Was ich also von der Zukunft meiner Kinder und Enkelkinder erwarte, beziehungsweise befürchte, die ja meist in einer nicht-christlichen, ja weithin antichristlichen Gesellschaft aufwachsen, das hat auch etwas mit meinem eigenen Glauben zu tun und mit meinem eigenen Gottvertrauen. In dieser Situation wird auch mein Glaube auf die Probe gestellt und herausgefordert. Wie groß ist mein Glaube? Wie viel traue ich Gott wirklich zu? Und jetzt verstehen wir besser, warum im Hebräerbrief aus Jakobs langem bewegten Leben gerade jener Moment herausgehoben wird, wo er seine Enkelkinder segnet. Wir begreifen, warum gerade diese Segenshandlung als Glaubenstat bezeichnet wird. Eine Glaubenstat, die uns vorgehalten wird, damit sie uns anspornt und ermutigt. Ja, wahrlich, eine Glaubenstat ist dieses Segnen. Aber eine, die aus der Anbetung hervorgegangen ist. Gestützt auf die Spitze seines Stabes, das heißt sein Leben überblickend, betete Jakob an. Aus Staunen und Dankbarkeit wurde er in die Anbetung Gottes geführt. Und dann segnet er. Und der Segen, den Jakob an seine Enkelsöhne weitergibt, ist darum ein Glaubenszeugnis. Jakob bezeugt und bekennt sich zu seinem Gott. Zu diesem Gott, der mächtig, treu, gnädig und barmherzig ist. Und in dieser Hinsicht ist die Glaubenstat des Jakob höchst aktuell auch in unserer Zeit. Die Sorge, ja bisweilen Hoffnungslosigkeit, welche mich angesichts der Bedrohungen des christlichen Glaubens gelegentlich überfallen, die konfrontieren mich mit der Frage, wo ist dein Glaube? Und diese Frage, die hat eine regelrechte Kettenreaktion zur Folge. Recht verstanden wird mich diese Frage nach dem Glauben, nach meinem Glauben dazu bringen, die Gegenwart Gottes in meinem Leben neu zu suchen und zu entdecken. Und diese Entdeckung dann, dass Gott in meinem Leben gegenwärtig ist, das wiederum mündet in dankbare Anbetung. Und aus der dankbaren Anbetung Gottes heraus. Das heißt also, mit der Blickrichtung auf Gott hin vermag ich zu segnen. Wenn ich den anderen segne, dann habe ich Hoffnung für ihn, weil ich dem Gott der Hoffnung traue. Segnen ist darum nebenbei gesagt auch die beste Medizin gegen den schleichenden Zynismus unserer Zeit. Wie sollen wir denn leben in dieser gottlosen Stadt, wurde der Prophet Jeremia von den Juden gefragt, die weggeführt waren nach Babylon. Seine Antwort: Suchet der Stadt Bestes und betet für sie. Suchet das Beste für die Stadt Kandern und betet für sie, zum Beispiel. Und der Apostel Petrus schreibt den Christen ins Stammbuch: Ihr, die ihr doch berufen seid, Segen zu erben, segnet, segnet. Das Beispiel des aus Glauben segnenden Jakobs, es kann uns ermutigen, uns unserer Berufung bewusst zu sein, nämlich der Berufung zum Segnen. Ihr, die ihr berufen seid, Segen zu ererben, segnet. Amen.